das auf diese Frage gibt, diese Frage, die die Menschheit schon seit so langer Zeit beschäftigt hat, ist, dass es liegt an vorangegangenen Tätigkeiten, die wir gemacht haben. Prinz Charles wurde geboren in einem wohlhabenden Elternhaus, weil er sich im vergangenen Leben darum bemüht hat. Interessant möchte ich jetzt kurz erzählen, mein Freund Meister einmal über John Lennon etwas Interessantes gesagt. Vielen meiner ganz jungen Zuhörer wird der Begriff John Lennon nicht gesagt. Es war ein sehr, sehr bekannter Musiker, ungefähr so bekannt wie heute Michael Jackson oder Nina Hagen oder Drapi Deutscher. Ein Name, der mir viel ein sehr, sehr bekannter Sänger, Sohn Paul Bartein, hatte dann in England kam, auf seinem Anwesen zu groß ist wie ein Tempel in London. Also, einmal wurde dieser Paul Bartein gefragt, warum ist er John Lennon so unglaublich vermögend? Er hat einen eigenen Flugzeug und Helikopter mit eigenem Landeplatz, Swimmingpool. Also Multimilliardär geworden. Woran liegt das? Körper sagt, das liegt daran, dass er in einem vergangenen Leben ein wohlhabender und sehr wohltätiger Musiker in Kalkutta war, der sich besonders in der Speisung von Armen verdient gemacht hat und auch junge Talente gefördert hat. Und weil er so ein gutes Karma, so ein gutes Tun an den Tag gelegt hatte, wurde er dann in seinem nächsten Leben John Lennon, ein sehr wohlhabender Mensch. Kurz bevor wir hier runterkamen, sind wir durch meine Kassettensammlung durchgegangen und da findet sich ein Lied, was John Lennon unter der Inspiration von Sheila Baumbach und den Devotees verfasst hat, heißt Instant Karma. So, Instant Kakao, das kann man das sagen? Sofortiges Karma. Das klingt das. Für eine gewisse Zeit mögen wir hier auf dieser Welt wandeln. Und dann wird das ein bisschen wichtig. What is the world? Nein. Who do you think you are? Er spricht jetzt über die Krönung der Schöpfung. Wer glaubst du, bist du eigentlich, du Mensch? Ein Superstar? Im Grunde bist du ein Wrack. Und dann geht es weiter. And we all shine on, just like the moon, the sun, the stars and the sun. Wir alle bestehen weiter. Entsprechend, also genau wie die Sonne, der Mond und die Sterne. Sprich von der Ewigkeit der Seele, die für gewisse Zeit nur hier auf diesem Planeten Aufenthalt macht und entsprechend des Karmas in einer bestimmten Position geboren ist. Wo ich möchte mir die westliche Poesie von Verstorbenen gehen. Der vierte Faktor, der uns bedingt, ist unser eigener Geist. Es ist vielleicht der stärkste Faktor. Das heißt, der Geist ist von fast gottähnlicher Kraft, weil er uns in jedem Augenblick von etwas überzeugen kann, was keinerlei praktische Grundlage hat. So, diese vier Faktoren sind nur einige der Faktoren, die genannt werden, und die uns bedingen und uns somit Freiheit, Freedom, verteuern. Ich meine, die Freiheit des Denkens haben wir noch nach der Analyse der Vedas, denn unser Geist, der Manas, ist seit viel langer Zeit durch verschiedene Situationen hindurchgegangen und hat entsprechend dieser Situation verschiedene Färbung eingenommen. Stell dir bitte ein Tuch vor, was ihr in eine Substanz hineinhält, die Färbemittel entbindet. Dann entwickelt sich in diesem Tuch ein Raga. Raga heißt eine Färbung. Wird unser Geist durch die verschiedenen Erfahrungen gefärbt. Und wir sind nicht in der Lage, mehr frei zu denken, sondern sehen die Welt entsprechend dieser Schattierung. Wir sprechen im Deutschen darüber. Du hast aber eine dunkle Brille unter Augen. Damit meint man auch, eine Sicht ist ein bisschen düster. Der Geist ist durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, gefärbt und lässt uns deswegen entsprechend dieser bestimmten Färbung in die Welt hineinschauen. Nun, trotz all dieser, sagen wir, eher drückend erscheinenden Philosophie, die also nicht frei ist, sagen die Veden doch, dass wir ein Kind der Ewigkeit sind. Jeder von uns, der hier sitzt, ist eine ewige spirituelle Seele. Ein Teil und Teilchen der höchsten Persönlichkeit Gottes und hat deswegen die gleichen Anteile wie Gott selber. In winzig kleinem Ausmaß, das muss dazu gesagt werden. Die Eigenschaften Gottes sind drei, unbegrenzt viele Eigenschaften, aber drei Qualitäten werden besonders herausgetan, sind die Qualitäten des spirituellen Existenz, nämlich das, Schicht und Ananda. Gott ist ewig, kein Anfang und kein Ende. Schicht, er ist voller Wissen. Und Ananda, er ist voller Glückseligkeit. Wichtig hier zu bemerken ist, dass er sich diese Dinge nicht irgendwo holen muss. Wir müssen nach außen von uns gehen. Das ist jedenfalls unsere Gewohnheit, das ist eigentlich ein Irrtum, aber die meisten Menschen gehen außerhalb von sich auf Glückssuche. Sie gehen außerhalb von sich auf Wissenssuche. Sie wissen nämlich nicht, dass sie Teile Krishna sind, Teile Gottes sind und somit eigentlich auch voller Wissen und Glückseligkeit sind. Im Srimad Bhagavata wird als Vergleich der Moschushirsch oder besser der Hirsch, der indische Hirsch angegeben, der eine Drüse gerade oberhalb des Bauchnabels hat, die den wohlriechenden Moschus produziert. So ungefähr um die Frühlingszeit, das ist nämlich für diese Hirsche die Wurfzeit, fängt diese Drüse, dieses wunderschöne Moschus zu produzieren, die also die Frauen des Westens auf ihre Haut reiten, um entsprechend zu riechen. Auch Männer machen das auch. Ich weiß das nicht so genau. Dieser Moschus-Duft fängt den Hirsch an zu bezaubern. Er will herausfinden, wo liegt das Moschus? Und läuft in einem irren Galopp durch den Wald und über das Gebirge auf der vergeblichen Suche nach dem Moschus. Denn er weiß nicht, dass die Moschus gerade bei ihm ist. Das ist der Irrtum. Das ist ja schön. So, sind auch wir in den Wäldern. Nicht uns darüber bewusst, dass unser Glück gerade bei uns ist. Wir sind voller Glückseligkeit und voller Wissen. Stattdessen denken wir, es liegt irgendwo anders. Und wenn wir es nicht finden, dann denken wir, irgendjemand anderes hat Schuld außer wir. Das ist unser Hirsch-Irrtum, wenn man so will. So. Zwischen dieser ewigen Seele und dem, womit sich die Seele identifiziert, also dem Körper und dem Geist, dem materiellen Körper soll ich sagen, dem materiellen Geist, liegt eine sehr feine Trennungslinie. Sehr viele Dinge. Diese Trennungslinie ist im Westen noch nicht gezogen worden. Der östlichen Philosophie oder der Philosophie der Veda wird diese Trennungslinie eben als das falsche Ego angegeben. Dieses falsche Ego ist das feinste aller materiellen Elemente, welches die Seele bedeckt und welches die Grundlage bildet für den physischen Körper, für den Verstand, für das Denken. Mit anderen Worten, weil Ahankara, die falsche Identifizierung, die Grundlage unseres materiellen Daseins bildet, ist es auch überall gegenwärtig. Es ist in unserem Denken, in unserem Sinn und in unserem Fühlen gegenwärtig, so wie die Luft als ein feines Element überall gegenwärtig ist. Sogar im Mikrofon, im Harmonium, in eurem Bauch. Und es ist privat da und so weiter und so fort. Wird auch das falsche Ego überall gegenwärtig. Nun, es ist möglich, durch diese Trennungslinie, die uns von der spirituellen Wirklichkeit und von uns selber eigentlich trennt, wenn man so guckt, hier ist die Seele und hier ist der Geist, Denken, dieser physische Körper. Durch diese Trennungslinie ist es möglich, durchzugehen oder durchzudringen und als eigene Selbst zu kommen. Und auch an Krishna, der den Lotus des Herzens residiert. Durch Trennung des falschen Egos, so ist dieses Hingelangen zu sich selber, ist möglich durch die Kraft von spiritueller Klangschwingung. Auch schon in dieser Welt wissen wir, dass Klang mit Personen und Ereignissen verbunden kann, die weit von uns entfernt sind. Kurz bevor ich runterkam, bekam ich einen Anruf von einem sehr guten Freund aus London, der mir ein Treffen vorschlug, irgendwo zwischen Aachen und Köln, und das werden wir dann auch machen. Durch diese Klangschwingung war ich verbunden mit ihm und hörte auch von Ereignissen in London. Ich frage ihn nicht, wie das Wetter ist, das weiß man schon, voller Nebel und depressiv wahrscheinlich. Aber andere Nachrichten, die uns sehr besorgt sind. Die Kraft von Klang kann uns schon in dieser Welt mit Personen und Ereignissen, die weit entfernt liegen von uns, verbinden. So ist auch das spirituelle Klang uns mit Gott verbinden kann und mit der spirituellen Welt und den Ereignissen, die dort stattfinden. Es sind sozusagen durch die Kraft des spirituellen Klanges eine spirituelle Radioübertragung statt. Fortgeschrittene Devotees, geweihte Krishnas, die den heiligen Namen des Herrn schenken, bemerken oder kontaktieren dadurch Krishna selber und sind auf eine spirituelle Art und Weise mit ihm verbunden. Nach einiger Zeit des Schenken sehen sie dann die Lilas, die Ereignisse in der spirituellen Welt, die Form des Höchsten und die Eigenschaften. Eine spirituelle Übertragung. Nun, um diese Kraft der transzendentalen Klangschwingung jedoch voll und ganz zu erfahren, ist auch eine bestimmte Qualifikation nötig. Der westliche Mensch möchte sehr gerne einfach nur sich ein Mantra wiederholen oder sagen wir eine schnelle Formel haben, mit der er sein spirituelles Leben rasch und instant zum Erfolg bringen kann. Er möchte sich wissen von dem Erwerb von Qualifikationen. Ja, das ist zu umständlich. Wir haben ja schon alles. Das ist die Hauptschwierigkeit von Ärzten heutzutage, die verantwortlich an ihre Tätigkeiten rangehen. Die sagen, sie geben dem Patienten eine Medizin, aber dann auch noch eine wie soll man sagen, eine Vorschrift, indem sie sagen, gut, wenn du jetzt wirklich gesund werden musst, dann musst du aufhören, dich am Tag dreimal kalt zu duschen, weil deine Haut zu spröde ist. Einmal reicht für dich. Oder die Ärzte sagen, nicht so viel Süßigkeiten, der Hängebauch geht nicht zurück und die Drüsenschwierigkeiten, die du da hast. Die Ärzte wissen, Medizin zu verschreiben ist leicht, aber ein Verhalten zu geben, das ist total schwierig. Da sträubt sich jeder, wie du eben erklärt hast. So, das Mantra zu geben, der Hare Krishna Mantra, oder ein anderes Mantra zu geben, wie den Gurgumal Mantra zum Beispiel, das ist einfach. Das ist auch einfach zu sagen. Aber damit der Mantra richtig funktioniert und greift, wenn ich mal so sagen darf, oder unsere Bedingtheit zerschneidet, ist es absolut wichtig, das richtige Sadhaja, das richtige Verhalten zu haben. Eine Medizin kann nicht wirklich wirken, wenn ich von einem Verhalten ergänzt. So, in den Adi-Schriften werden insbesondere vier Verhaltensweisen vor, die, wie soll ich mich ausdrücken, abgelegt werden müssen für einen Menschen, der tatsächlich spirituelle Erfahrung machen möchte. Ohne dass er diese Verhaltensweisen ablegt, zumindest nach und nach ablegt, wird es für ihn kaum möglich sein, bedeutsame spirituelle Fortschritte zu erzielen. Besonders wenn wir zum Beispiel in unserer Tradition mit einer Einweihung gegeben werden, muss der Schüler das Versprechen ablegen, ein lebenslanges Versprechen sogar, das soll ja nicht leben zurückführen in die spirituelle Welt oder das spirituelle Verwirklichung machen, dass er viele Dinge einfach unterlässt. Und dann auf der anderen Seite positiv etwas tun. Ich möchte euch heute gerne darüber etwas erzählen, weil die meisten von meinen Zuhörern, glaube ich, schon mal hier waren und sich schon mit dem Krishna-Bewusstsein irgendwie auseinandergesetzt haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man aufhört, Fleisch zu essen. Weil Fleisch essen Mord bedeutet, ein anderes Geschäft. Jiva Hinksa. Wer gewalttätig ist gegen andere Lebewesen, wird kaum Chance haben, dass der Mantra wirklich greift. Letztendlich wird diese Gewaltlosigkeit, die ein spiritueller Mensch praktizieren muss, auch nicht nur gegen etwas mit Essmittel praktiziert, sondern auch mit Gedanken und mit Worten muss ein würdiges Leben entwickeln. Eine andere Regel ist, dass man mit Berauschung aufhört. Nur das Interessante ist, es gibt noch zwei andere Regeln. Mit Glücksspielen aufhören mit diesem egoistischen Textjahrmarkt, der heutzutage so weiter aus dem Jubel und Jubel gefeiert wird. Nur ich weiß, wenn ich diese Dinge sage, ist es in unserem gesellschaftlichen Kontext wie eine Kriegserklärung gegen die Gepflogenheit unserer Sippe, unserer nordgermanischen oder unserer germanischen Sippe, unserer Ahnen. Ich möchte diejenigen von meinen Zuhörern, die anfangen, unruhig zu werden und ein gewisses nervöses Niesen dann bekommen, nochmal beruhigen. Durch das Aufnehmen eines spirituellen Weges, als dass man erstmal in den Schriften liest und man verschwendet, ergibt es sich so, dass man nach einiger Zeit überhaupt kein Geschmack mehr auf diese Dinge hat. Das ist einfach plötzlich dann da. Man verliert den Geschmack darauf. Und Philosophie, sagen wir mal, und das spirituelle Leben beruht, wirklich, es mir scheint es sehr, sehr wichtig, darauf, dass man einen höheren Geschmack hat. Und der höhere Geschmack befähigt uns, dass die nächsten Schritte ich möchte aber heute abschließen, indem ich euch noch einmal vor einem kleinen Gedankengang stelle, eine kleine Überlegung, die euch bitte auf den Weg gegeben sei. Wir sprechen von Freiheit und wir möchten Freiheit haben. Es scheint mir wichtig, dass wir uns alle einmal Gedanken über uns machen. Frage stellt, wie frei bin ich eigentlich? Ganz besonders wichtig finde ich es persönlich als ein Mönch, der den Pfad des Krishna-Bewusstseins schon seit langen Jahren beschreitet, dass sich jeder die Frage stellt, wie frei bin ich in Gedanken? Bin ich sorglos? Bin ich Sie sind sehr leidenschaftlich bemüht, immer nach Glück zu suchen. Das Glück, was mit diesen leidenschaftlichen Mitteln, also Geld verdienen, damit man dann ein bisschen Urlaub machen kann oder ein bisschen sich die Objekte kaufen kann, die man sich so freut. Dieses Glück ist immer, hat so Beigeschmack. Es ist immer von dieser leidenschaftlichen Bemühung, die man macht, gefärbt. Mein Spürter weiß, er gab einmal folgendes Beispiel, um mal über das Glück zu illustrieren. Er gab das Beispiel von Süßreis. Das kennen manche von euch bestimmt schon, die unseren Schloss in unserem Sendung mal gemacht. Das ist Süßreis. Besonders wenn es eisgekühlt ist und mit ein wenig, aber wirklich nur eine Spur von Kaffee. Das war ganz wichtig, nur eine kleine Spur. Das schmeckt es scheußlich. Also. Anisamen und ja, die verführerisch gute Gewürz nochmal Zimt ist total deutsche Küche, das hat nicht die Feinheit von Kardamom. Ich meine, bei Milchreis kippt man Zimt raus, das kenne ich auch von früher, aber wir sprechen hier von einer Delikatesse der indischen Küche. Da muss Kardamom dabei sein. Die eigene Spur finden. So, stellt euch mal vor, man setzt sich so vor so einen Schüssel mit Süßreis. Da hat jemand unsichtbar für das nackte Auge in dieses verführerisch gute Gericht Sand reingehört. Und man weiß das und dann die Würste nicht sehen und die Knirps im Geist, dass es ein Echo gibt, das schmeckt nicht gut hier. So ist dieses Glück, was wir als Menschen kennen. Glück, was von einer leidenschaftlichen Bemühung, von einer krankhaften Eroberungstaktik diese Art von Glück ist immer der Wandel voll. Wenn wir tatsächlich eine wirkliche Würde des Glücks erfahren möchten, müssen wir zumindest auf die Ebene des Tatverbuchs kommen. Der Tugend, eine Ernährung, die gewaltfrei ist, ein Lebensstil, der sauber ist, der ruhig ist, der in einer emotionalen Ausgewogenheit stattfindet. Solch ein Lebensstil allein kann uns zum Glück verhelfen. Viele Menschen, nachdem ich jetzt Deutschland wie eine Achselreise, also halbe Welt ist mein Flug, seit 20 Jahren schon. Viele Menschen, besonders heutzutage, werden immer verkrampfter. Das zivile Unbehagen schleicht sich in alle Formen des menschlichen Austausches ein. Viele Menschen, die man heutzutage trifft auf der Straße, sagen, lange halte ich das nicht mehr aus. So ein Druck überall. Liegt es nicht daran, weil die Menschen heutzutage einfach nicht wissen, wie man welcher Ebene sich befinden lässt. Sie suchen es immer in der leidenschaftlichen Bemühung und auch in großer Unwissenheit. Wie ein Mensch, der das Wasser in der Wüste sucht, der wird nicht wissen können. So, das ist, was ich euch gerne heute mitteilen möchte. Ich möchte euch beide Daumen drücken, fest beweisen, dass ihr in eurem Sturm ein gutes Maß findet, wo ihr die Sturzelle praktisch die Gut, dann möchte ich euch Fragen stellen. Austausch und Leid, was ist das Einseitig? Ich möchte bitten euch, dass ihr euch folgende Frage äußert. Was ist es, was euch in eurem Leben am meisten inspiriert? Was euch mit der Kraft der Inspiration verleiht, euch zu Höhenflügen verleiht, euch einfach glücklich macht? Was ist das? Das Ringen nach Freiheit, das macht mich glücklich. Ich bin jetzt Papa. Und der Heidelberger Tempel umtragen. Also das Ringen nach was? Freiheit, das macht dich glücklich.
Also Ringen ist ja nur Sehnsucht. Sehnsucht. Aber dass die Verzucht
sich
auch sehen,
ja. Ich verstehe aber schon, was du meinst. Dein spirituelles Ziel, das macht dich, diese Liebe. Dein spirituelles Ziel vielleicht, oder dann gerückt die Liebe. Das, was du schlummerst im Herzen tut, das macht dich glücklich. Es ist immer da. So. Was macht dich noch glücklich?
Eine gute Frage. Ich finde, die Frage ist deswegen so wichtig, weil wir sollen ja nach dem Leben, suchen, nach Dingen, die uns inspirieren. Wenn sich jemand in Kirchen aber was mehr zuwendet, dann ist es gut.
Wenn ich die Augen zumache und Licht sehe.
Wenn ich die Augen zumache und Licht sehe, das ist so wichtig.
Wenn ich mit jemandem einen persönlichen Austausch haben kann.
Ja,
wenn andere inspiriert sind.
Wenn andere inspiriert sind, dann inspiriert mich. Atem holen und Atem gehen lassen inspiriert mich. Tief wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich glaube. Bravo, falls Bücher inspirieren mich. Wer ist hier noch mal? Das ist der Gründer unserer Bewegung im Westen. Das wollte ich aber schon. Welches Buch ist das besondere Thema? Wie überhaupt alle
anderen?
Ja.
Tiefe Einsichten zu haben.
Tiefe Einsichten zu haben.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, der Wunsch nach Macht.
Ja, also
selber stark werden, groß werden.
Der Wunsch nach eigener Macht, selber stark werden und groß werden, inspiriert mich schrecklicherweise.
Ja.
Also, wir sollen nicht so lachen, dass wir zum Beispiel hier sind. Der Wunsch zu kontrollieren. Eines der Hauptwünsche, die uns in die Mathe der Welt gebracht hat. Danke, sehr. Ja, bitte, aber, bitte schön.
Über das Leben von Schiller Prabhupada.
Über das Leben von Schiller Prabhupada. Ja, das haben Sie auch in Heilbronn, wurde es auch gesagt in der Bürgerschaft. Gerade es gibt dieses Buch, Schiller Prabhupada, sein Leben, sein Vermächtnis und.
Ja, auch seine Tagebücher.
Ja, also, das ist einfach, da liegt man die ganze Nacht durch, aber auch da liegt die Fußspuren. Also, das ist mal ein Beispiel da. Ja. Bitte.
Schönen des Heiligen Namens.
Das redet uns das eigentlich zu. Ja, das Schönen des Heiligen Namens. Das ist unglaublich spirituelle Versammlung. Normalerweise sind solche Worte wie Sex und wie Yelp und die Position. So, jetzt kommen wir dazu. Und was enttäuscht mich, was frustriert mich, was bereitet mir absolute
meine persönliche Faulheit.
Meine Faulheit. Natürlich auch. So, die gute Frage kommt jetzt. Wir sind in einer Meinungsumfrage des Tempels. Was enttäuscht mich oder frustriert mich total?
Überhaupt?
Ja.
Dass man manchmal zu wenig Anziehung hat zum Zwischenbewusstsein, dass der Geist einfach zu irgendwo versteckt ist, zu blödisch.
Ja. Also, zu wenig Anziehung. Mentale Verstrickung. Was auch?
Allgemeine
Weltsituation. Ja. Allgemeine Weltsituation, das ist sehr. Wenn ich sehe, dass Menschen noch immer Fleisch essen. Gracias.